Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta im Studio und einer Militärparade, mit der wir die Sendung gleich beginnen. Denn China hat den 70. Jahrestag als Volksrepublik heute mit einem Aufmarsch von rund 15.000 Soldaten gefeiert. Bei Protesten in Hongkong wurde gleichzeitig ein Demonstrant angeschossen. Von dort und natürlich aus Peking berichten wir gleich. Außerdem US-Präsident Trump gerät noch weiter in die Defensive. Er soll auch auf die Regierung in Australien Druck ausgeübt haben zu seinem eigenen Vorteil. Der Landtag in Sachsen hat im Gegensatz zum Bundestag etwa jetzt einen AfD-Politiker zu seinem Vizepräsidenten gewählt und ein neuer Pflege-TÜV soll besser über Heime informieren. Doch damit erst einmal nach Peking, wo die chinesische Führung die Gründung der Volksrepublik heute vor 70 Jahren feiern ließ, mit einer gewaltigen Machtdemonstration, die Axel Dorloff verfolgt hat.
Es war die größte Militärparade in der Geschichte der Volksrepublik und eine, die die 23 Millionen Stadt Peking in einen Ausnahmezustand versetzt hat. Flugverbot für Brieftauben, noch strengere Internetzensur als sowieso schon und das Verbot für viele Bewohner, aus dem Fenster oder von ihrem Balkon zu gucken oder Besuch zu empfangen. Ganze Straßenzüge mussten schließen, damit das militärische Gerät ungestört rollen konnte. Staats- und Parteichef Xi Jinping, gleichzeitig der Oberbefehlshaber der chinesischen Streitkräfte, hat die Militärparade abgenommen. Nicht ohne vorher das Selbstbewusstsein Chinas nach 70 Jahren Volksrepublik zu formulieren. Das sozialistische China steht heute stolz im Osten der Welt. Keine Macht kann den Status unseres großen Mutterlandes erschüttern und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten. Rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten waren Teil der Parade. 160 Kampfflugzeuge am Himmel von Peking, eine riesige Waffenschau mit modernsten Tarnkappenflugzeugen und Atomraketen. Auch eine neue Langstreckenrakete, die angeblich in einer halben Stunde die USA erreichen kann. Für Zhou Bo, Brigadegeneral der chinesischen Volksbefreiungsarmee, hat das Land damit eine neue Stufe erreicht. Mit all der neuen Waffentechnik und der hohen Moral des chinesischen Volkes sind die Zeiten vorbei, in denen sich China herumschubsen lässt. Mit einigen anderen gehören wir jetzt zu den mächtigsten Ländern der Welt. China wird künftig international eine andere Rolle spielen, nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zum Nutzen anderer Länder. Seit Ende der 70er Jahre ist Chinas Entwicklung zumindest wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Hunderte Millionen Menschen wurden aus der Armut geholt, daran erinnert die politische Führung im Rahmen der Feierlichkeiten immer wieder. Mit Blick auf die Proteste in Hongkong forderte Staatspräsident Xi Jinping langfristige Stabilität in der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Auf dem Weg nach vorn müssen wir auf die friedliche Wiedervereinigung und ein Land, zwei Systeme bestehen und den langfristigen Wohlstand und die Stabilität von Hongkong und Macau sichern. Wir müssen die friedliche Entwicklung der Beziehungen zu Taiwan vorantreiben. Wir müssen alle Chinesen vereinigen und weiter um die vollständige Wiedervereinigung des Vaterlandes kämpfen. Die Wiedervereinigung mit Taiwan, das bleibt ein politisches Ziel von Staatspräsident Xi Jinping. Notfalls auch mit militärischen Mitteln, wie er zuletzt mehrfach betont hat. Dunkle Flecken in der chinesischen Geschichte bleiben in der offiziellen Ausstellung zum 70. Jahrestag in Peking weiter tabu. Die Verfolgungskampagnen von Mao Zedong, seine politischen Verbrechen und die Millionen Opfer, genauso wie die Ereignisse von 1989 mit dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens. All das findet keinen Platz, wenn China 70 Jahre Volksrepublik feiert.
Ein Bericht von Axel Dorloff. Und während in Peking gefeiert wurde, ist bekannt geworden, dass die chinesische Führung tausende zusätzliche Soldaten nach Hongkong geschickt haben soll. Dort in der Sonderverwaltungszone wurde heute wieder demonstriert gegen den wachsenden Einfluss der chinesischen Führung. Dabei kam es erneut zu Gewalt. Steffen Wurzel.
70 Jahre nach Gründung der Volksrepublik China war den allermeisten Menschen in der autonom regierten Stadt Hongkong nicht nach Feiern zumute. Im Gegenteil, trotz eines Verbotes gingen mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Sie zogen stundenlang und ganz überwiegend friedlich durch die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Die Hongkonger protestierten damit gegen die repressive Politik der Kommunistischen Partei Chinas, gegen den weltweit wachsenden Einfluss der Staats- und Parteiführung und für mehr Demokratie und Mitbestimmung in der früheren britischen Kolonie. Am Abend kam es in einigen Teilen Hongkongs erneut zu Ausschreitungen und Gewalt. Radikale Demonstrantinnen und Demonstranten errichteten Barrikaden, warfen Brandsätze und zerstörten Schaufenster von festlandchinesischen Firmen und Banken. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Ein junger Demonstrant wurde von einem Polizisten angeschossen, offenbar aus kurzer Distanz. Der Student liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Einsatzkräfte haben in den vergangenen Stunden nach Medienberichten mehr als 100 Menschen festgenommen. Viele von ihnen müssen mit einer Anklage wegen Aufruhrs rechnen. Darauf stehen in Hongkong bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Heinz-Christian Strache, der frühere FPÖ-Vorsitzende und Vizekanzler, hat mit seinem Ibiza-Video die Regierungskoalition in Österreich zum Platzen gebracht. Und auch Parteifreunde machen ihn verantwortlich für das schwache Abschneiden der FPÖ bei den Neuwahlen am Sonntag. Einem Rauswurf durch den Parteivorstand ist Strache womöglich nur zuvorgekommen, als er heute erklärt hat, seine Mitgliedschaft ruhen zu lassen bis zum Abschluss der Ermittlungen. Aus Wien Informationen von Clemens Fehrenkotte.
Er werde seine Parteimitgliedschaft bis zur Aufklärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ruhen lassen, sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und jede politische Aktivität einstellen. In seiner knapp 10-minütigen Erklärung betonte Heinz-Christian Strache, er wolle mit der Staatsanwaltschaft, die gegen ihn vor knapp 2 Wochen Ermittlungen wegen Untreue zu Lasten der FPÖ aufgenommen hat, kooperieren. In der Öffentlichkeit werde er sich jedoch dazu nicht äußern. Strache, der nach der mit 16% deutlich ausgefallenen Wahlniederlage von Anhängern sowie von FPÖ-Politikern gleichermaßen für den Absturz verantwortlich gemacht worden ist, setzte seinen Pressetermin nur wenige Stunden vor der Vorstandssitzung der FPÖ an. Erneut entschuldigte sich Strache.
Begonnen hat alles mit der sogenannten Ibiza-Affäre. Ich habe danach den höchstmöglichen Preis auch bezahlt und alle meine Funktionen niedergelegt. Und schlimmer wog für mich aber immer der Umstand, dass ich meine Wählerinnen und Wähler enttäuscht habe. Und für meine Fehler entschuldige ich mich abermals.
Berichte über Straches FPÖ-Spesenkonto in Höhe von 10.000 Euro pro Monat sowie einen monatlichen Mietzuschuss von 2.500 Euro von der Partei hatten in der Woche vor den Wahlen vor allem bei den sozial nicht gut gestellten FPÖ-Anhängern für helle Empörung gesorgt. Die sogenannte Spesenaffäre habe in der Tat für die erheblichen Verluste bei der FPÖ gesorgt, so die Wahlanalyse des Politikwissenschaftlers Fritz Plasser und des Wahlforschers Franz Sommer. Die Volkspartei von Sebastian Kurz habe in dieser letzten Woche vor den Wahlen aus diesem Grund zahlreiche Wähler auf ihre Seite ziehen können. Strache vermittelte den Eindruck, dass sich die jetzige FPÖ-Führung um Norbert Hofer geweigert habe, seine Gesprächsangebote anzunehmen.
Ein bisschen bin ich daher natürlich enttäuscht, dass man das Gespräch, welches ich seit geraumer Zeit auch mit der Parteispitze gesucht habe, leider mit mir nicht geführt worden ist. Ich erachte es jedoch in Treue zu meinen Unterstützern als absolute Notwendigkeit, jeden weiteren Schaden von meiner freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft abzuwenden und eine Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern.
Die Parteiführung der FPÖ reagierte zunächst zurückhaltend auf die Erklärung ihres ehemaligen Vorsitzenden. Er nehme das zur Kenntnis, sagte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Beim Wahlsieger ÖVP wurde der Rückzug Straches nicht kommentiert. Am Rande der ersten Zusammenkunft der Volksparteispitze nach den Wahlen unter Führung von Parteichef Sebastian Kurz sagt der ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer:
Das ist Sache der FPÖ. Wir nehmen das zur Kenntnis und jetzt gilt es dann darum, dass man in die Zukunft schaut und schaut, wie Gespräche in Zukunft auch verlaufen können und welche Ergebnisse sie bringen.
Donald Trump steht ja wegen seinem Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten massiv unter Druck. Und nun ist bekannt geworden, dass der US-Präsident nicht nur in der Ukraine um Hilfe bei innenpolitischen Problemen gebeten hat, sondern auch in Australien. Dabei ist es offenbar um die Russland-Ermittlungen gegangen. Enthüllungen, die nicht nur Trump in Bedrängnis bringen, auch sein Justizminister und sein Außenminister müssen sich jetzt rechtfertigen. Aus Washington, Thilo Kössler.
Der amerikanische Präsident sucht vermehrte Hilfestellung ausländischer Staats- und Regierungschefs, um im drohenden Amtsenthebungsverfahren sowohl belastendes Material gegen politische Kontrahenten als auch entlastendes Material für sich selbst zu finden. Dabei geht es nicht nur um sein umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten, in dem er Wolodymyr Selinski gebeten hatte, Ermittlungen gegen seinen potenziellen demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden aufzunehmen, was ihm bereits Vorermittlungen für ein Impeachment-Verfahren eintrug. Jetzt brachten Recherchen der New York York Times zutage, dass Trump auch den australischen Ministerpräsidenten um Amtshilfe gebeten hat. Dabei soll er Scott Morrison ersucht haben, mit seinem Justizminister William Barr zusammenzuarbeiten, um die Ergebnisse der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre zu entkräften. Der Korrespondent des australischen Fernsehsenders ABC, Andrew Green, sagte in einem Interview mit dem US-Sender NPR, beide Seiten hätten das Telefonat bestätigt.
The Trump administration and the office of Prime Minister Scott Morrison have both confirmed that the leaders discussed William Barr's investigation.
Justizminister William Barr soll auf Geheiß des Präsidenten untersuchen, wie die Ermittlungen gegen Donald Trump in der Russland-Affäre ihren Anfang nahmen. In Trumps Umfeld wird immer wieder kolportiert, sein Wahlkampfteam sei systematisch bespitzelt worden. Tatsächlich gab jedoch der australische Geheimdienst durch einen Hinweis auf mögliche russische Interventionen im US-amerikanischen Wahlkampf einen wichtigen Impuls für die Untersuchungen des FBI. Der australische Fernsehkorrespondent Andrew Green sagte NPR, die Amtshilfe des engen US-Verbündeten Australien erfolge mit großer Zurückhaltung, denn man wisse, dass die Nachforschungen des US-Justizministers im höchsten Maße parteiisch und deshalb politisch umstritten seien.
Does so with no deal of great enthusiasm, because it recognizes that the bar inquiry into the Mueller probe is highly partisan and very contentious in the United States.
Ähnlich wie beim Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten soll auch das Telefonat mit dem australischen Premier in einem gesondert gesicherten Computersystem im Weißen Haus abgespeichert worden sein. Unterdessen gerät Justizminister William Barr wegen seiner umstrittenen Rolle in der Affäre zunehmend unter Druck. Die Washington Post berichtete, Barr habe nicht nur Regierungs- und Geheimdienstvertreter aus Australien getroffen, sondern auch aus Großbritannien und Italien. Auch dort soll es darum gegangen sein, Informationen zu sammeln, um die Mueller-Untersuchungen zu diskreditieren. Das werfe die Frage auf, ob Barr sein Amt als Justizminister missbrauche, um den persönlichen Interessen des Präsidenten zu dienen und Donald Trump, der sich in zunehmender Bedrängnis sieht, politisch beizuspringen. In diesem Zusammenhang sieht sich auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Er soll sich unter anderem mit einem Mitarbeiter des ukrainischen Präsidenten getroffen haben, um von ihm belastendes Material gegen den Demokraten Joe Biden zu bekommen. Die Rechtmäßigkeit dieser Nebenaußenpolitik des 75-jährigen Trump-Intimus wird von den Demokraten immer mehr in Zweifel gezogen. So erklärte der Abgeordnete Mike Quigley, es sei völlig unklar, ob Giuliani im Auftrag des Außenministeriums gehandelt habe oder auf eigene Faust bzw. im Auftrag des Wahlkampfteams Donald Trumps.
Was he acting under orders from the State Department? Was he self-dealing? Was he working for the political campaign? And all that matters.
Giuliani wurde von drei Ausschüssen aufgefordert, dem Kongress bis Mitte Oktober sein gesamtes Material in Form von schriftlichen Aufzeichnungen oder Tonaufnahmen auszuhändigen. Dabei geht es um den Verdacht, Giuliani könnte dem Präsidenten beim Amtsmissbrauch assistiert haben.
Donald Trump, aber auch sein Außenminister und sein Justizminister unter Druck. Aus Washington war das ein Bericht von Thilo Kössler. Im Streit um den Brexit will London jetzt neue Vorschläge machen. Presseberichte allerdings, wonach die britische Regierung Zollabfertigungszonen abseits der irisch-nordirischen Grenze vorschlage, hat Premierminister Boris Johnson offiziell schnell dementiert, wobei man bei ihm ja nie so ganz genau weiß. Peter Kapern ist derzeit zu Gesprächen mit irischen Politikern in Dublin und kann uns sagen, wie man dort auf diese jüngste Entwicklung reagiert.
Also hier gab es harsche, entschiedene, glasklare Ablehnung dieses Vorschlags. Und man spürt auch im Rahmen dieser Ablehnung, dass das Demento von Boris Johnson hier nicht wirklich verfängt. Man hält es durchaus für möglich, dass dies die Substanz des britischen Vorschlages ist, der ja in den kommenden Tagen erwartet wird. Simon Coveney, der irische Außenminister, der hat hier in Dublin vor wenigen Minuten gesagt, wenn das tatsächlich der Inhalt des Vorschlags ist, den London auf den Tisch legen will, dann wird es keinen Deal mit Großbritannien geben. Das hat er definitiv ausgeschlossen. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Echo, diese eindeutige Ablehnung nicht nur von Seiten der Regierung kommt, sondern von allen Verbänden, Parteien, Wirtschaftsverbänden hier im Lande. Wir haben heute beispielsweise die Gelegenheit gehabt, mit dem Präsidenten des irischen Bauernverbandes zu sprechen. Und als wir ihn gefragt haben, wie er denn diesen Vorschlag der Briten charakterisiert, dann sagte er, na, das scheint mir der Versuch zu sein, Schweinen Lippenstift aufzutragen. Damit will man etwas, was ganz hässlich ist, schön machen, nämlich indem man eine Grenze abseits der Grenze aufbaut. Und das widerspreche eben der Idee des Backstops, der Idee des Karfreitagsabkommens und ist deswegen für Irland und auch für viele Menschen in Nordirland absolut inakzeptabel.
Jetzt hat die britische Regierung nochmal klargestellt, diese Vorschläge, die seien aus der Luft gegriffen, allerdings mit der Formulierung, dass es auf keinen Fall physische Grenzkontrollen geben soll. Von britischer Seite aus legt das nahe, dass London nach wie vor auf irgendein elektronisches Kontrollsystem setzt. Das war ja immer wieder von britischer Seite ins Gespräch gebracht worden.
Man weiß nicht ganz genau, worauf die britischen Vorschläge hinauslaufen. Diese Papiere, die da durchgestochen worden sind, die Briten in Brüssel vorgelegt haben als Gedankenskizzen, als Diskussionsgrundlage, die sahen ja offenbar durchaus physische Grenzkontrollen vor. Allerdings nicht genau an der Grenzlinie, sondern da sollten Waren, die über die Grenze transportiert werden sollen, an einem Grenzpunkt auf der einen Seite registriert, dann per GPS auf die andere Seite der Grenze verfolgt und dort sozusagen ausgecheckt werden aus dem Grenzkontrollsystem. Boris Johnson hat immerhin heute klipp und klar deutlich gemacht, dass Nordirland nicht in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleiben könne. Und wenn das der Fall ist, dann muss es logischerweise Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland geben. Das heißt also, hier in Dublin rechnen alle damit, dass ein solcher Vorschlag, ungefähr so wie er jetzt in diesen geleakten Papieren steht, tatsächlich von London auf den Tisch gelegt wird.
Die Zeit drängt ja unheimlich. Ende des Monats will Boris Johnson die EU verlassen. Mit oder ohne Deal, hat er gesagt. Der EU-Gipfel naht. Herr Capern, bliebe denn für eine Verhandlungslösung überhaupt noch die Zeit?
Ja, auch da fehlt ja mittlerweile die Fantasie, sich das vorzustellen. Gestern hat eine Mitarbeiterin der EU-Kommission, die mit der Sache befasst ist, gesagt, keinesfalls werden sich die Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Detailverhandlungen verwickeln lassen. Das heißt also, eigentlich müsste man dann vor dem Gipfel zu einem Ergebnis gekommen sein, also vor dem 17. Oktober. Gleichzeitig aber möchte man sich nicht von den Briten sozusagen in die Ecke drängen lassen und sagen lassen, beim Gipfel haben die Europäer eine Lösung abgelehnt und jetzt eben müssen sie den No-Deal-Brexit in Kauf nehmen, sondern es gibt auch Signale aus der EU, die sagen, für uns ist der EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober gar keine Deadline. Wir können auch danach noch verhandeln. Ob das allerdings auch auf der britischen Seite gilt, das muss man dann abwarten.
Peter Capern, unser Brüssel-Korrespondent heute aus Dublin. Und um die EU, genauer gesagt, um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes geht es auch im nächsten Beitrag. Ein Urteil zu sogenannten Cookies, also Dateien, die beim Internetsurfen auf der Festplatte gespeichert werden. Damit kann der Betreiber der Seite den Nutzer und seine Einstellungen wiedererkennen. Deshalb, so der EuGH, müssen Nutzer einer Speicherung der sogenannten Internet-Cookies aktiv zustimmen. Eine voreingestellte Einwilligung sei unzulässig. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Datenschnipsel, die der Browser speichert, können sinnvoll sein. Gäbe es sie nicht, könnte sich zum Beispiel der Warenkorb beim Online-Shopping seinen Inhalt nicht merken. Ein Login auf einer Webseite würde verfallen, sobald man kurz woanders surft. Komplizierter wird es allerdings, wenn die sogenannten Cookies das Nutzerverhalten über viele Webseiten hinweg nachverfolgen, um Informationen für personalisierte Werbung zu sammeln. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, genau diese Praxis ist künftig zustimmungspflichtig. Der Datenschutzanwalt Thomas Schwenke interpretiert die Änderungen für die Webseitenbetreiber so.
Also sie müssen vor allem die bisherige Praxis ändern, die sehr, sehr weit verbreitet ist, dass Cookies bereits gesetzt werden, wenn man eine Website betritt. Man ist dann gewohnt, es erscheint zwar ein Cookie-Banner, aber dort steht, wir setzen Cookies ein. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Das ist eindeutig nicht mehr erlaubt nach dem Urteil des EuGH.
Das Urteil resultiert aus einem langjährigen Rechtsstreit zwischen dem Verbraucherzentrale Bundesverband und dem E-Mail-Adresshändler Planet49. Der hatte bei einem Gewinnspiel die Cookie-Zustimmung bereits angekreuzt, inklusive dem Recht, die Daten weiterzugeben. Der Bundesgerichtshof legte diese Praxis dem EuGH zur Prüfung vor und damit indirekt die deutsche Sonderregelung, Cookies nicht als personenbezogene Daten zu betrachten und deshalb keine Nutzerzustimmung vorzuschreiben. Heiko Dünkel vom klagenden Verbraucherzentrale Bundesverband sieht entsprechend die Rechte der Internetnutzer nun gestärkt. auch wenn diese jetzt vor dem Besuch von Webseiten bald noch mehr zu klicken haben.
Das ist natürlich eine gute Nachricht für Verbraucher, denn die Werbe-Cookies, diese Tracking-Cookies, die bilden ja die Grundlage und Basis eines Geschäftsmodells, das auf einer relativ umfassenden Auswertung des Surf- und Nutzungsverhaltens von Verbrauchern basiert. Und da will man als Verbraucher natürlich auch wissen, wie passiert das genau, und man will sich vor allen Dingen auch entscheiden können.
Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, ZAW, interpretiert das Urteil dagegen weit weniger grundsätzlich. Der EuGH habe gar nicht entschieden, Tracking-Cookies nur noch per Einwilligung zu erlauben, sondern nur über die Bedingung für eine solche Einwilligung. Der Verband verweist darauf, dass die Europäische Datenschutzverordnung die Verarbeitung von Daten zur Wahrung berechtigter Interessen erlaubt. Sollte Online-Werbung darunter fallen, plädiert die Werbebranche für eine reine Cookie-Widerspruchslösung. Für ZAW-Geschäftsführer Bernd Naun
hat der Gesetzgeber, denke ich, auch die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass eine gute Balance zwischen Datenschutz und Refinanzierungsmöglichkeiten durch digitale Werbung, und die ist auf Cookies notwendigerweise angewiesen, dass diese Balance auch jenseits der Einwilligung durch andere Erlaubnistatbestände hergestellt wird.
Auf EU-Ebene verhandeln die Staaten gerade über die E-Privacy-Verordnung. Dort werden die Details der Datenverarbeitung EU-weit festgelegt. Doch der Prozess dort stockt. Auch weil der Widerspruch zwischen Datenschutz und Online-Werbung noch nicht aufgelöst werden konnte.
In Sachsen ist die AfD bei der Landtagswahl mit 27,5% der Stimmen zweitstärkste Partei geworden. Heute ist der Landtag zusammengetreten und hat anders als im Bundestag auch einen AfD-Politiker zu seinem stellvertretenden Präsidenten gewählt. Aus Dresden, Bastian Brandau.
Offener und transparenter, so soll der neue Sächsische Landtag künftig agieren. Mit den Stimmen von CDU, Grünen und SPD beschließt der Landtag eine neue Geschäftsordnung, die die drei Parteien am Rande von derzeit laufenden Sondierungsverhandlungen entworfen hatten. Die Geschäftsordnung sieht unter anderem vor, dass neben den Ministerinnen und Ministern künftig auch der Ministerpräsident einmal im Jahr den Abgeordneten Rede und Antwort steht. Mehr Petitionsrechte sollen die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger verstärken. Im Jahr 2019 ist nun auch die sprachliche Gleichordnung von Männern und Frauen in der Geschäftsordnung verankert. Neuer Landtagspräsident ist Matthias Rösler, gewählt mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang. Der als sehr konservativ geltende CDU-Politiker hat dieses Amt bereits seit 10 Jahren inne. Seine erste Stellvertreterin Andrea Dombois, ebenfalls CDU, erhält bei ihrer Wahl mehr Stimmen als der neue und alte Landtagspräsident Rösler. Nach ihrer Wahl zur zweitstärksten Fraktion wird auch die AfD künftig einen Landtagsvizepräsidenten stellen, den Abgeordneten André Wendt. Linke, Grüne und SPD hatten angekündigt, gegen Wendt zu stimmen, die CDU-Fraktion eine Enthaltung empfohlen. Der sächsische AfD-Landesverband steht dem extrem rechten Flügel um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nahe. AfD-Mann Wendt muss in den dritten Wahlgang, in dem eine einfache Mehrheit ausreicht. Dort erhält er 50 der 118 abgegebenen Stimmen und damit 12 mehr als die AfD-Fraktion hat. Zu 39 Nein-Stimmen kommen 29 Enthaltungen. 58 Ja-Stimmen und damit 8 mehr Stimmen als AfD-Politiker Wendt sind es im dritten Wahlgang für die linken Politikerin Luise Neuhaus-Wartenberg, somit dritte Stellvertreterin des Landtagspräsidenten. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, Grünen und SPD gehen in dieser Woche zu Ende. Am Donnerstag sollen Ergebnisse vorgestellt werden. Über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen wollen die Parteien bis zum übernächsten Wochenende entscheiden.
Ganz schön belastend kann das sein, die Suche nach einem geeigneten Pflegeheim. Meist ein aufwendiger Vorgang, wenn man nicht nur auf die Kosten schaut, sondern auch auf die Leistungen oder die Ausstattung. Helfen soll da jetzt ein neuer sogenannter Pflege-TÜV, der Auskunft geben kann, so jedenfalls die Absicht, Auskunft über die Qualität von Pflegeheimen. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Keine Gesamtnoten, dafür bessere Informationen. Das ist zumindest die Idee hinter dem neuen Qualitätssystem für Pflegeheime. Es soll Pflegebedürftigen und Angehörigen bei der Wahl des richtigen Heims helfen. Es löst dabei das bisherige Notensystem ab, bei dem Einrichtungen häufig viel zu positiv bewertet wurden und das Gesundheitsminister Jens Spahn als Farce bezeichnete. Künftig ginge es nicht mehr darum, wer die Haken in der Akte am besten mache, sondern darum, wie es den Bewohnern wirklich gehe, so Spahn weiter. Monika Kücking vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz GKV, fasst bei der heutigen Vorstellung zusammen, was nun besser werden soll.
Der Blick ist jetzt gerichtet auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Pflegebedürftigen.
Dafür müssen die Heime ab heute alle 6 Monate Daten über ihre Bewohnerinnen und Bewohner erfassen.
Wie mobil und selbstständig sie zum Beispiel sind, wie viele Personen an unbeabsichtigtem Gewichtsverlust oder an Sturzfolgen leiden. Eine externe Stelle schaut danach, inwiefern diese Angaben auch plausibel sind. Zusätzlich prüft der medizinische Dienst der Krankenversicherung, kurz MDK, stichprobenartig, ob Anforderungen erfüllt werden, zum Beispiel ob Körperpflege oder Ernährung angemessen sind. Für Monika Kücking vom GKV ist diese Kombination bisher einmalig.
Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, weil es einerseits den Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre Handlungsspielräume auszunutzen, die es ja gibt und die auch dann aktiviert werden, so würde ich es mal nennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die externen Qualitätsprüfungen, die dann auch nochmal den Blick von außen werfen und dadurch ergänzende Informationen beitragen können.
Bis Ende 2020 soll jedes Heim erstmals nach den neuen Regeln geprüft worden sein. Bereits ab Anfang nächsten Jahres sollen erste Ergebnisse einsehbar veröffentlicht werden. Online auf den Seiten der Kranken- und Pflegekassen sowie als Aushänge in den Heimen. Das neue System sei besser als das alte, so Eugen Brüsch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz. Er befürchtet aber, am Ende könnte es für viele Betroffene kaum praxistauglich sein.
Wir schaffen Noten ab und die Darstellung wird jetzt in Punkten, Kreisen und Quadraten erfolgen. Was das mit mehr Transparenz zu tun hat, weiß ich nicht. Gut ist, dass wir jetzt auch die Betroffenen selbst fragen, aber wir brauchen K.O.-Kriterien, sowohl für Schmerztherapie, Wundversorgung, auch als den Umgang mit Fixierung. K.O. bedeutet, zersage ich da, muss ich am Ende auch Konsequenzen als Heimbetreiber tragen.
Das hieße laut Brüsch auch, wenn Heime durchfallen sollten, müsse dies für den Nutzer sofort erkennbar sein. Auch der Sozialverband VDK begrüßt einerseits das neue Prüfverfahren, fordert aber zugleich eine von den Pflegekassen unabhängige und nutzerfreundliche Datenaufbereitung und zugleich eine Ausweitung auf die ambulante Pflege. Denn das neue Prüfverfahren betrifft erst einmal die knapp über 800.000 Menschen, die in Heimen gepflegt werden. Etwa 3/4 der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt, häufig mit der Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes.
Von einer Stichwaffe, von einer Pistole und von Sprengstoff war die Rede nach einem Überfall auf eine Berufsschule in Finnland heute. Die Hintergründe der Tat zunächst unklar. Inzwischen hat die Polizei Einzelheiten genannt. Carsten Schmiester berichtet.
Bei dem Anschlag sind nach Angaben der Polizei eine junge Frau getötet und 10 Menschen, darunter ein Polizist und der mutmaßliche Täter, verletzt worden, 2 von ihnen schwer. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen gebürtigen Finnen. Er wurde schnell von der Polizei gestellt, angeschossen und festgenommen, liegt nach einer Notoperation aber auf der Intensivstation eines Krankenhauses und konnte dort zunächst nicht verhört werden. Deshalb machte die Polizei bei einer Pressekonferenz keine Angaben über ein mögliches Motiv des Mannes. Der war am Mittag bewaffnet in das Einkaufszentrum in Kuopio, knapp 350 Kilometer nördlich von Helsinki, eingedrungen. Neben dem Gebäude befindet sich eine Berufsschule, die er besucht. In einem Klassenraum zog er dort ein Schwert aus seinem Beutel und stach nach Augenzeugenberichten zunächst auf ein Mädchen, dann auf andere Mitschüler und Lehrer ein. Neben dem Schwert hatte er laut Polizei auch eine Schusswaffe bei sich, die er aber nicht benutzte oder nicht mehr benutzen konnte. Polizisten fanden bei der Durchsuchung seiner Wohnung dazu Material zum Bau von Brandbomben. Neben Finnlands Präsident Sauli Niinistö hat auch Regierungschef Antti Rinne per Twitter den Hinterbliebenen des Opfers sein Beileid bekundet und den Anschlag scharf verurteilt. Die Gewalt sei schockierend und völlig inakzeptabel.
Fast 5 Jahre hat das Berliner Landgericht versucht, den tödlichen Anschlag im Rockermilieu der Hauptstadt aufzuklären. Heute wurde das Urteil verkündet, gemeinschaftlicher Mord und Anstiftung zum Mord. Deshalb wurden 8 Angeklagte aus den Reihen der Rockervereinigung Hell Angels zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Claudia van Laak berichtet.
Es ist das Ende eines der aufwendigsten Strafverfahren in der Berliner Justizgeschichte. Die Tat geschah am 10. Januar 2014 gegen 23 Uhr in einem Wettcafé in Berlin-Reinickendorf. Einem Rollkommando gleich stürmten 13 Rocker in das Hinterzimmer. Der maskierte Anführer der Gruppe zog eine Pistole, schoss 8-mal auf Tahir Ö, der Karten spielte. Einige Verdächtige flohen danach in die Türkei, andere wurden verhaftet. Rockerboss Kadir P. soll den Mord angeordnet haben, das Motiv Rache. Er wurde heute wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. In dem 5-jährigen aufwendigen Strafverfahren wurden fast 350 Zeugen vernommen, 150 Stunden Telefonüberwachung ausgewertet. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Polizei durch einen V-Mann von der geplanten Tat wusste. Die Beamten warnten das spätere Opfer allerdings nicht. Die Verurteilung der Täter gelang auch mit Hilfe eines Kronzeugen. Einer der Tatbeteiligten, Kasra Z., sagte wenige Wochen nach der Tat gegenüber dem Landeskriminalamt umfassend aus. Sein Urteil fiel deshalb heute vergleichsweise milde aus, 12 Jahre Haft. Kasra Z. gilt in der Rocker-Szene seitdem als Verräter, befand sich während des Prozesses in einem Zeugenschutzprogramm. Berlins Innensenator Andres Geisel zeigte sich nach dem Urteil erleichtert. Er hoffe auf eine Signalwirkung, Berlin sei das falsche Pflaster für Bandenkriege oder andere Formen brutaler Gewalt, so der SPD-Politiker.
Aus Berlin Claudia van Laak. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten können Sie dann wieder um 23.10 Uhr hören in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.